Bleib gesund mit dem Fit Team Podcast. Personal Training und ganzheitliches Gesundheitscoaching steht für das Fit Team an oberster Stelle. Aber nicht nur das. Mit dem Businessmodell von Fit Team kannst du dich als Trainerin oder Trainer selbstständig machen. Auf Wunsch auch mit einem eigenen Team. Fit Team steht für Zusammenhalt, Verlässlichkeit, für inspirierenden Austausch, Weiterentwicklung und gegenseitige Unterstützung. Egal ob fit bleiben oder fit werden, beim Fit Team Podcast bist du genau richtig.
Ja, und damit ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge in diesem Podcast, der da heißt Salus und Soleus. Neben mir sitzt der Henning. Henning, erklär für die Leute, die es noch nicht wissen, noch mal kurz unseren Podcast-Titel. Was genau ist damit gemeint?
Salus im Sinne von Wohlbefinden, aber auch Gesundheit. Und Soleus ist ein Muskel in unserem Körper, nämlich der Schollenmuskel direkt über der Achillessehne. Und ich weiß, dass unser Gast tatsächlich auch einen Bezug zu diesem Muskel hat. Und unser Gast ist der Basti, Bastian Reinhardt.
Hallo, freut mich.
Welchen Bezug hast du zum Schollenmuskel?
Ja, ich habe natürlich auch einen, im Zweifel sogar zwei davon, in der Wade. Und ich habe mir tatsächlich im Soleus meinen ersten Faserriss in meiner Karriere zugezogen.
Ist, glaube ich, so eine klassische Fußballverletzung, oder?
Ja, passiert schon mal häufiger, wobei es eher so im Oberschenkel, glaube ich, dann zwickt und zwackt. Wade ist schon ein bisschen ungewöhnlicher, weil die schon widerstandsfähiger ist und eigentlich mehr erträgt im Zweifel. Aber da gab mal eine Zeit, da haben wir sehr viel, sehr intensiv, gerade auch im Kraftraum trainiert. Ich sollte meine Sprintfähigkeit verbessern. Und das hat ganz gut funktioniert bis zu dem Tag, an dem es dann doch mal reingestochen hat, hinten in die Wade. Und dann war mein Soleus, hatte ich mir einen Faserriss zugezogen. Also es war sehr schmerzhaft, muss ich sagen.
Wer sich für die Fußball-Bundesliga interessiert oder überhaupt fürs Fußballgeschäft, der wird deinen Namen oder beziehungsweise dem wird dein Name bekannt vorkommen. In meiner Zeit, als ich mich für die Bundesliga interessiert habe, in meiner Hochzeit, weiß ich ganz genau, wo du gespielt hast, wie du gespielt hast. Und das ist natürlich total klasse, dass du heute hier bei uns zu Gast bist in diesem Podcast und dass du uns deine Zeit schenkst. Du hast ja auch aktuell noch viel zu tun. Meine erste Frage vielleicht so ein bisschen dahingehend. Würdest du sagen, dass du jemand warst, der in seiner Karriere schon sehr auf seinen Körper geachtet hat und auch immer ziemlich genau wusste, ob das, was man hatte, trotzdem noch reicht, um ein Spiel zu machen, oder ob man wusste, oh, jetzt muss ich mich mal schonen, jetzt muss ich mich mal zurücknehmen, oder war es vielleicht auch manchmal gar nicht möglich?
Also ich sag mal so, wenn ich das mit heute vergleiche, was wir in frühen Jahren hier schon bei der Jugend auf was wir alles achten und wie die quasi gemonitort werden und Ernährung und Regenerationszeiten und dann nochmal eine App, um zu schauen, wie habt ihr geschlafen, wie fühlt ihr euch und so weiter. Damit ist es absolut nicht vergleichbar. Also ich hätte durchaus in meiner Profizeit noch professioneller leben können. Da war ganz, ganz viel Luft nach oben, gerade was so Ernährung und Regeneration angeht. Also bei aller Einstellung zum Sport und zum Beruf damals, die ich hatte, die habe ich dann meist immer auf dem Platz sehr ausgelebt, im Training, auch mal neben dem Training im Kraftraum oder auch im Spiel, aber so drumherum war schon auch noch Luft nach oben. Ja, also da hat man auch schon mal mittags mal eine Pizza gegessen und so. Ne? Also das wäre, glaube ich, heute mittlerweile irgendwie undenkbar. Oder nach dem Spiel mal ein, zwei Bierchen, das war eigentlich auch völlig normal. Das würde heute in der Form, glaube ich, nicht mehr so stattfinden.
Oder einen geraucht, wenn wir jetzt Mario Basler im Podcast hätten, hätte der das wahrscheinlich gesagt, zwischen den Trainingseinheiten mal.
Auch das ist vorgekommen, jetzt in der Trainingswoche jetzt nicht unbedingt, aber so nach dem Spiel hat man doch auch gerne mal das Ergebnis hochleben lassen, sagen wir mal so.
Durch Gespräche mit dir, Basti, hast du mir aber gesagt, schon mal, auch damals schon, als ich das entwickelt hatte, die sagen wir mal, die junge Fußballgeneration, als es dann so langsam am Ende deiner Karriere war, dass doch zwar das Monitoring und alles drumherum beim Fußball sehr speziell lief, dann immer mehr, aber die mentale Einstellung dann doch eher auch zum Teil in eine andere Richtung geht, ne? Also das hattest du mir mal gesagt, dass die jungen Leute zum Teil nicht mehr so eine gute Kommunikation haben, nicht mehr so einen Anstand untereinander. Ist das immer noch so?
Also ich würde das gar nicht auf die jungen Leute irgendwie schieben, ne, sondern das ist, die Gesellschaft hat sich halt insgesamt verändert, ist halt viel individueller geworden. Die Kommunikation funktioniert jetzt mehr über Internet, über Handys, über Social Media. Und das war natürlich zu meiner Zeit Gott sei Dank noch anders. Also es gab kein Handy, es gab kein Social Media, dann sowieso nicht. Es gab kein Internet, es gab nur die Zeitung. Zwangsläufig hast du dich in der Kabine einfach auch noch mehr unterhalten. Also da war einfach noch mehr Interaktion, ohne jetzt zu sagen, dass das heutzutage nicht stattfindet, aber auf eine andere Art und Weise. Und sagen wir mal, die Spieler waren, ich will nicht sagen, dass sie besser waren. Das würde ich jetzt gar nicht behaupten. Ich glaube, dass die Jungs heute echt gut ausgebildet werden, weil die Qualität der Trainer einfach auch im Nachwuchs schon sehr, sehr viel besser geworden ist. Es wird viel mehr geschaut, dass die Jungs sich individuell weiterentwickeln. Das hat zu meiner Zeit, finde ich, noch sehr stark gefehlt. Man musste sich einfach hocharbeiten. Und dann führt das natürlich dazu, dass zwangsläufig dann Jungs, Männer dann nach oben kommen, diesen langen, steinigen Weg hinter sich haben, die auch komische Abkürzungen genommen haben oder komische Karrierewege genommen haben. Und sich da durchbeißen, durcharbeiten mussten, und dann für sich einfach, nicht so glatte Typen waren, sondern halt auch eben auch eckige Typen. Und das merkst du schon, ich finde, das kann man schon sehen, dass es früher schon andere Typen waren.
Würdest du sagen, dass es möglicherweise im Zusammenhang steht, die Professionalisierung des Fußballs mit den ganzen Möglichkeiten, dass man die Spieler checken kann, Ernährung, Forschung, alles Mögliche, dass das vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt hat, weil wir beschweren uns ja gerade so ein bisschen, dass es bei uns in Deutschland im Profifußball so wenig Typen gibt, so wenig, die, vielleicht hat man genau dieses, wie du das beschreibst, hätte man früher häufiger, weil da gab es super viele von diesen Typen, die uns weitergebracht haben, auch international. Würdest du sagen, das könnte im Zusammenhang stehen?
Ja, ich glaube schon, dass es da einen Zusammenhang gibt, also dass wir halt sehr früh anfangen, die Spieler gläsern zu machen, damit wir sie halt komplett durchschauen können, um dann vielleicht für die Zukunft eine Prognose zu treffen. Ja, der hat gute Voraussetzungen, der wird was, der hat weniger gute Voraussetzungen. Ich glaube, das wird nichts, ja, um zu gucken, wo man hin rein investiert. Aber so einfach ist die Rechnung halt eben nicht. Also ich habe mit unheimlich vielen Spielern zusammengespielt, denen nicht so eine Karriere vorausgesagt worden ist. Ich selber war einer davon. Ja, also auch da kann so eine Karriere einen unheimlichen, komischen Weg gehen. Und solche Wege, weiß nicht, ob die jetzt heute mittlerweile immer schwerer sind, dann eben sowas eben einzugehen. Also da ist viel Professionalität da im Nachwuchs, ja. Viel wird auch durchleuchtet, viel wird auch mit Tracking wird geguckt, wie viel die Laufleistung und so weiter. Aber wir müssen halt schon gucken, dass wir eben ja auch so gewisse krumme Wege eben auch noch zulassen. Und es gibt immer noch andere Lösungsmöglichkeiten als das, was wir vielleicht auf dem Schirm haben. Und sowas, ich weiß nicht, ob wir sowas damit nicht eher ersticken.
Ich kann mich dran erinnern, Basti und ich hatten so Richtung Ende seiner Karriere, haben wir eine kurze Zeit zusammengearbeitet, bevor ich dann zum Bodensee umgezogen bin. Und was ich total faszinierend fand damals, war, dass er als Typ, so habe ich ihn kennengelernt, obwohl er ein Riese ist, ja, eine Eiche, eine deutsche Eiche, ja, hat er nie sich so verbal in den Vordergrund gerückt. Aber sobald wir, also ich glaube, ich habe ihn manchmal ein bisschen mehr genervt mit den Trainingsideen, die ich hatte, ja, sobald er wirklich irgendwie den Puls ein bisschen erhöht hatte, war der so dabei, war der so konzentriert und fokussiert. Das hat mich total beeindruckt, damals schon. Ja, das fand ich. Und das passt vielleicht zu dem, was ihr gerade gesagt habt mit diesen Typen, ne? Das hat mich damals beeindruckt. Und das war für mich so ein Feeling von, wenn jemand wirklich den Sport so über alles lebt, ja, das merkst du, sobald er im Training ist, dass er da einfach an nichts anderes denkt. Und das habe ich damals wahrgenommen.
Ja, und vielleicht werden auch so Energien erst freigesetzt, wenn einem erstmal gesagt wird, du wirst nie ein richtig guter Bundesliga-Profi. Und dann so nach dem Motto, dir zeige ich's. Das werden wir mal sehen, wenn wir uns in ein paar Jahren unterhalten.
Ja, das ist tatsächlich so. Also vielleicht auch ein Unterschied zu der Generation heute. So, heute sind die Jungs alle ungeduldig, wollen möglichst schnell nach oben kommen. Wir sind natürlich auch angehalten, ihnen möglichst die Tür noch aufzuhalten. ja, und sie noch so halt so durchzudrücken. Aber man merkt halt schon im Zweifel dann nachher, wenn es hart auf hart kommt und sie sich durchsetzen müssen, haben sie vielleicht nicht so diese Widerstandsfähigkeit, sich eben genau gegen sowas aufzulehnen, ne? Gegen vielleicht einen Trainer, der sagt, oh, boah, ich sehe dich nicht. Also auch ich hatte Trainer in meiner Karriere, die mich, glaube ich, nicht wirklich gesehen haben. Ja, da musst du dich eben sichtbar machen. Mhm. Da musst du auf dich aufmerksam machen. Da musst du die Ärmel hochkrempeln. Und da gilt's drum, für deine Chance eben zu arbeiten. Und wenn du die Chance kriegst, sie dann eben auch zu nutzen und dann alles abzurufen, was du kannst. Und das konnte ich halt gut. Also das war so dieser Fokus im Wettkampf insbesondere, wenn es drauf ankam, da zu sein und dann nicht nur als Individualist da zu sein und irgendwie aufzufallen, sondern das, was du kannst, eben zum Wohle einer Mannschaft einsetzen. Also die Trainer mussten bei mir, das war mein Anspruch an mich selber, immer den Eindruck haben, mit ihm ist besser als ohne ihn. Okay. Ja, und das Ergebnis muss auf Dauer am Ende mit ihm besser sein als ohne ihn. Mhm. Ja, und das habe ich eben gut hingekriegt bis zum letzten.
Würdest du sagen, Basti, dass diese Tugenden auch so ein bisschen mit der Erziehung im DDR-Sport zu tun hatten? Weil wir beide kommen aus der DDR und haben das miterlebt. Du in einer anderen Sport als ich. Aber doch war das ja schon sehr viel mit Disziplin, Willensstärke, Härte verbunden. Da war zum Teil Abneigung, war dann praktisch dein Antrieb. Wenn du mit Abneigung nicht klarkamst, dann warst du sofort raus. Hast du da auch einiges mitgenommen, würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich war ja fast 2 Jahre an der Kinder- und Jugendsportschule in Magdeburg. Und da war auch ja jeden Tag 1 bis 2 Mal Training und abends sind wir noch in die Halle. Also das ist eine ganz andere Trainingsintensität, die da gefahren wurde. Und eine ganz andere Ansprache als von den Trainern, als was ich eben heute erlebe. Ne? Also da war es zum großen Teil tatsächlich auch noch Drill. Gerade so diese technischen Sachen, die man irgendwie können muss. An der Kugel habe ich aus dieser Zeit halt unheimlich viel mitgenommen. Und da war natürlich die Ansprache von außen war natürlich in erster Linie immer drauf, ne? Wurde immer draufgehauen. So, da war kein Trainer, der sich irgendwie gefragt hat, okay, war ich jetzt vielleicht ein Tick zu streng mit ihm? Ne? Nee, im Zweifel immer volle Attacke und das muss er dann schon abkönnen. Und das härtet natürlich ab, so mit der Zeit. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt unsensibel war, das war ich nicht, also es hat mich schon getroffen. Aber du hast eben auch gelernt, das wegzustecken, dagegen anzuarbeiten und da so eine gewisse Resilienz einfach auch zu entwickeln. Ja, und Resilienz, also im mentalen Bereich, aber natürlich auch im körperlichen, athletischen Bereich, eben diese Trainingsintensität, ich habe es schon erwähnt, dieser ganze Tag war vollgestopft mit Training, Schule oder auch mal andersrum. Und da hast du halt dahingehend halt alles ausgerichtet. Und ja, das hat einen schon, also es hat mich schon sehr krass geprägt, obwohl es ja eigentlich nur 2 Jahre waren. Ja, aber dadurch wird man dann in dem jungen Jahren, das war mit 13, 14, erlebst du natürlich schon was. Da kann dich alles andere nicht mehr so leicht schocken. Ja, aber ich muss halt auch sagen, aus den Jahrgängen, die ich überblicken kann, bei Magdeburg zum Beispiel, da war ich ja bei weitem nicht der Talentierteste. Im Gegenteil. Bin dann nachher sogar mehr oder weniger aussortiert worden. Aber aus den Jahrgängen, die ich überblicken kann, hat es keiner geschafft. Also alle haben entweder irgendwann sind körperlich an ihre Grenzen gekommen oder auch mental und haben die Lust am Fußball im Grunde verloren. Und keiner ist im bezahlten Fußball angekommen. Und das bei der Fülle an Talenten, die es damals gab. Also das muss man halt auch sehen. Nur klar sind die Jungs, die es durchgeschafft haben, die es geschafft haben, vielleicht bis in die Bundesliga, ja, waren das schon auffällig und können von natürlich positiven Erfahrungen berichten, aber es gibt halt auch die andere Seite der Medaille, dass es halt eine krasse Knochenschleife war sozusagen und da sind halt viele auf der Strecke geblieben.
Könntest du heute ohne schlechtes Gewissen einem jungen Menschen, der sagt, ich will Fußballprofi werden, empfehlen, das zu tun? Oder würdest du sagen, boah, das musst du dir echt gut überlegen?
Ja, da bin ich, ich habe ja auch einen Sohn, der ist jetzt 8. Der sagt natürlich auch erstmal, er möchte gerne Fußballprofi werden, so wie Papa. Ja, und ich sage dann immer, also, ja, wenn es dir Spaß macht, mach es. Ja, wenn du daran Freude empfindest, wenn es dich irgendwie packt, wenn du dann Ehrgeiz entwickelst, dann mach es. Ich selber habe ja auch immer geschaut, ich probiere es, so lange wie es geht, soweit ich komme. ja, probiere ich das und gebe einfach mein Bestes und es hat mich verdammt weit getragen. Das würde ich demjenigen auch raten. Schau, dass du nebenbei noch was machst, dass du irgendwie einen guten Schulabschluss schaffst, dass du vielleicht nochmal ein Fernstudium machst, damit der Kopf nicht ganz auf der Strecke bleibt. Und ansonsten, wenn es dir Freude macht, ja. Aber wenn du es machst, dann mach es richtig. Dann pack es richtig an. Und dann mach nichts Halbes, weil das ist vergeudete Zeit. Sondern schau, dass du dich wirklich darauf deinen Fokus legst und das dann eben auch professionell machst. Ja, und guck, dass du dich halt persönlich in jedem Training weiterentwickelst. Man kann in jedem Training was lernen und das habe ich bis ins hohe Fußballalter eben auch genauso gedacht.
Ja, ich glaube, die Einstellung teilt ihr, ne?
So. Total. Und das fand ich auch faszinierend, das hat Basti mir auch damals gesagt. Ich meine, du hattest ja ein Studium parallel gemacht, ne? Das hattest du sogar, als du, also wirklich zu deiner Hochzeit, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hast du zu deiner Hochzeit sogar parallel gemacht, ne? Hat dann halt ein bisschen länger gedauert, weil du einfach natürlich den Fokus auf den Fußball dann hattest. Aber das hat er immer gesagt, dass ihm das ganz wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, an junge Menschen mitzugeben, ja.
Es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, was du machen kannst nebenher. Ja, so viele Studien, die du im Online-Lehrgang machen kannst. Also da ist einfach viel möglich. Das kam zu meiner Zeit erst auf mit den Fernstudiengängen. Wir hatten dann Glück, dass wir beim HSV nochmal so die Möglichkeit bekamen über damals Didi Beiersdorfer, der das mit angeregt hat. Da kam dann noch ein Dozent von der Uni. Und hat dann für 4 Leute im Grunde so ein Seminar gegeben, wo wir dann eben auch noch für BWL auch noch ein paar Scheine machen konnten. Also da saß Frank Ross drin, da war meine Wenigkeit war drin, Marinus Bester, der damals in Richtung Teammanagement ging, und Dieter Gudel, der jetzt Sportdirektor oder Vorstandsvorsitzender ist beim VfB Lübeck. Wir 4 haben das angefangen. Das haben wir leider nicht zu Ende bekommen. Also ich habe mein BWL-Studium nie abgeschlossen, aber ein paar Scheine habe ich gemacht.
So. So, jetzt die Frage aller Fragen. Wo zwickt's denn bei Bastian Reinhardt, wenn er morgens aus dem Bett steigt? Also, oder bist du noch so durchtrainiert, dass da nichts zwickt an keiner Stelle?
Also das kommt immer ganz drauf an, was ich einen Tag vorher gemacht habe. Also Dienstagabend ist immer der Klassiker, da kicke ich nochmal in der Halle mit.
Hallenboden.
Ja, Hallenfußball, also in so einer Soccerhalle. Und dann natürlich so ein kleines 4-gegen-4 Turnier. 1,5 Stunden. Und ich muss leider sagen, die Gegner werden immer jünger. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer älter werde. Also ich muss mich immer mehr strecken. Und am Mittwochmorgen, wenn ich dann aus dem Bett steige, dann habe ich schon meistens immer eine unruhige Nacht gehabt, weil irgendwo was zwickt und zwackt. Aber Mittwochmorgens, dann tun schon ein bisschen die Muskeln weh. Aber im Laufe des Tages geht's dann wieder. Ich bin auch ganz gut in Form.
Und die große Frage immer ist ja, ist es das wert? Und das ist es meistens.
Ja, so ein bisschen Ehrgeiz entwickeln, so unter der Woche, das muss schon auch nochmal sein. Sich mit Jungen zu messen, macht natürlich auch Spaß. Für die macht es natürlich auch Spaß, sich mit so einem ehemaligen Bundesligaspieler nochmal zu messen und zu duellieren. Und mir macht es auch Spaß, um halt zu gucken, wo ich noch so stehe. So, ne? Und wenn es halt nicht so läuft, dann weiß ich gleich, okay, am Donnerstag muss ich dann vielleicht nochmal eine extra Runde im Wald drehen.
Mhm.
Damit ich läuferisch mal wieder ein bisschen auf Höhe bin.
Ja, du, beim Henning sieht man ja auch, du, der muss auch jedes Mal ran hier, damit er so durchtrainiert aussieht, wie er jetzt hier neben mir sitzt.
Nur für die Podcast.
Also mein Sixpack habe ich noch.
Ja, so, ne? Ja. Henning sitzt gerade ungünstig, sonst hat er das auch. jetzt Fit-Team, ne? Mal als Beispiel, Personal Trainer, das war früher, glaube ich, nicht so denkbar, oder? Dass ein Spieler einen speziellen Menschen hatte, der ihm da zur Seite stand, oder war das damals auch schon? Ich glaube, das ist heute eine andere Sache, ne?
Das kam eigentlich damals so auf. Und Henning und ich haben uns ja genau über diese Schiene kennengelernt. Also ich weiß gar nicht, ich war 32 oder 33, also schon am Ende meiner Karriere und hatte nochmal so den Ehrgeiz, nochmal extra was zu machen, gerade im athletischen Bereich und gerade so für meine Grundschnelligkeit, die natürlich dann auch nicht besser wird mit zunehmendem Alter. Und deswegen haben Henning und ich dann zusammengearbeitet. Also so diese Tendenz dahin, zu gucken, dass man sich individuell unabhängig vom Verein nochmal weiterentwickelt, die gab es damals schon. Die Möglichkeiten dazu sind heute natürlich viel, viel größer. Also jetzt tummeln sich halt überall Individualtrainer und ich kenne schon Spieler, die dann neben dem Training hier, jetzt meinetwegen beim HSV, eben auch nochmal einen Individualtrainer haben und mit dem nochmal versuchen, für sich speziell individuell was zu machen. Und meine Überzeugung ist, dass die Vereine eigentlich da zu übergehen müssen, das noch viel, viel individueller zu gestalten, ihr Training. Ja, noch mehr in Kleingruppen von mir aus, noch mehr richtig individuell, auch mit Individualtrainern. Das ist noch viel zu wenig ausgeprägt, weil da lässt sich bei jedem einzelnen Spieler noch viel, viel passgenauer was rausholen. Ja, sei es für die Position, die ich habe, so, dass ich dann meinetwegen als Außenbahnspieler muss ich halt in der Woche mal 100 Flanken schlagen. Das ist nochmal so, das muss man halt schon abdecken. Ja, oder aber auch, ich habe körperlich vielleicht irgendwo eine Instabilität oder eine Disbalance und so, die man dann aufarbeitet. Oder ich bin nicht der Schnellste im Antritt. Ja, okay, da muss man halt gezielt an solchen Sachen arbeiten. Und da gibt's doch unheimlich viel Luft nach oben. Meistens suchen sich die Spieler dann ihre Experten außerhalb vom Verein, weil das häufig noch nicht gut genug vom Verein selber irgendwie abgedeckt ist. Bei allem, was wir schon für die Spieler machen, aber da sind wir noch nicht individuell genug. Und ich glaube, da lassen sich noch unheimlich viele Schritte nach vorne machen.
Das war damals auch schon so, als wir beide miteinander zu tun hatten im Trainingsbereich. Da habe ich versucht, ihm aus der athletischen Sicht Trainingspläne zu basteln. Die haben dann aber häufig überhaupt nicht zusammengepasst mit den HSV-Plänen. Und es gab überhaupt keine Schnittstelle. Wenn jetzt zum Beispiel er gesagt hätte beim HSV, du, ich mache auch was zusätzlich für mich, können wir das irgendwie abstimmen, dass das von der Trainingssteuerung passt? Das wäre überhaupt nicht gegangen. Und da, das habe ich damals schon so empfunden, das Potenzial ist dort gigantisch, weil wenn schon zum Beispiel jemand ein Defizit hat in der Stabilität irgendwo in einem Bereich und das ist das schwächste Glied der Bewegungskette, dann müsste man das eigentlich auftrainieren, um wieder im normalen Fußballtraining integriert zu werden. Das heißt, diese Person bräuchte dann wahrscheinlich einen Individualcoach, müsste aber mit dem Hauptcoach total in Absprache sein, dass das für diesen Athleten individuell passt. Und das war damals überhaupt nicht möglich. Ja.
Ist ja auch in Bezug auf Verletzungsprophylaxe super wichtig, ne? Also ich meine, wir kennen ja, es gibt ja immer diese Profispieler, die immer wieder irgendwelche Leiden haben, ne? Also ich glaube, da würdest du es wahrscheinlich minimiert bekommen. So ist zumindest mein Eindruck.
Ja, absolut. Und die auch da, also die Spielgeschwindigkeit wird immer größer, die Dichte an Spielen wird immer größer. Ja, und natürlich, wenn du verletzt bist als Spieler, ist das im Grunde der Super-GAU, weil in der Zeit kriegst du auch nur eine Zeit lang dein Gehalt. So, dann fällst du nachher der BG zur Last sozusagen, deckst das noch über die private Krankenversicherung ab. Und du hast gerade für den Trainer und für den Verein ja gar keinen Wert. So, klar gibt's ja noch so einen Marktwert und so weiter, aber den entwickelst du ja auch nur weiter, wenn du spielst. Also im Grunde bist du nur ein wertvoller Spieler, wenn du spielst, wenn du zur Verfügung stehst, ja, und wenn du in den Spielen, die du machst, natürlich auch deine Leistung bringst. Aber bist du verletzt, ist das der Super-GAU für dich als Spieler und für dich als und für den Verein eben genauso. Ne? Also wenn man jetzt so mal, nehmen wir mal den FC Bayern, haben jetzt einen Spieler wie Kingsley Coman, der natürlich eigentlich auf Weltklasse-Niveau spielen könnte. Ja, müssen wir sich mal die verletzten Statistiken angucken. Also teilweise hat er gefühlt ja nur die Hälfte der Spiele machen können, weil er in der anderen Hälfte irgendwie verletzt war. Ne? Und da musst du natürlich hingehen und das individuell aufarbeiten. Ne? Weil da gibt es natürlich der Verein, der dran zehrt, der natürlich will, dass er so schnell wie möglich zurück ist, der Trainer. Aber auch die Nationalmannschaft will, dass er so schnell wie möglich wieder da ist und alles muss so schnell wie möglich gehen. Aber sich da die Zeit zu nehmen mit Experten, ja, das gezielt dann eben aufzutrainieren, damit das in Zukunft nicht mehr passiert, das passiert in der Regel zu wenig. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht passiert, aber es passiert zu wenig, weil der Spieler so schnell wie möglich wieder zurück soll auf den Platz. Ja, und keiner hat da die nötige Geduld. Und da, finde ich, ist ganz, ganz viel Luft nach oben.
Basti, ich habe das selbst in meiner Jugend ja erlebt, in einer anderen Sportart, dass ich durch einen schweren Unfall Das ist ja heute auch das Thema so von diesem Podcast, dass wie man mit Rückschlägen umgeht. Du sagtest jetzt schon, dass du ein resilienter Typ warst, ja, und die DDR-Schule auch mit bekommen hast und auch nebenbei dich anders fortgebildet hast, damit du einfach einen Plan B hattest. Ich habe das selbst erlebt, dass ich durch einen schweren Unfall einfach aus dem CD-Kader damals, aus dem nichts raus war. Ich lag im Krankenhaus, keiner kümmert sich um dich und du bist einfach weg. Du bist nicht mehr im Kader, da ruft auch keiner an. Und ich habe dann 5, 6 Jahre später, als ich dann schon in Hamburg war, habe ich wirklich für mich diese Dinge aufgearbeitet mit einem Psychologen und weiß heute, dass diese Phase, dieser Unfall damals, eine der heftigsten Einschnitte meines Lebens waren. Natürlich weiß ich, dass mein Leben jetzt ja ziemlich cool verlaufen ist und doch weiß ich, dass das damals heftig war. Ich bin auch kurz abgedriftet und so und das hätte auch bös enden können. Ja, heutzutage im Fußball kann ich mir vorstellen, ist das noch viel krasser, was wir auch so erleben. Wir haben hier einen Verein, der arbeitet mit dem SC Freiburg sehr eng zusammen. Dort erleben wir unterstützen die im Athletiktraining. Dort erleben wir, dass die mit 12, 13 eigentlich so gepusht werden, weil mit 12, 13 sollen die am liebsten schon gesichtet werden vom SC Freiburg oder noch früher. Und zum Teil auch der Druck von zu Hause, von Papa, dann sehr, sehr hoch ist, weil jeder soll irgendwie ein Cristiano werden. Und was machen diese, hast du da Erfahrungen schon sammeln können mit solchen Jugendlichen? Ich stelle mir immer die Frage, was machen die, wenn die so einen Rückschlag hatten wie ich damals und dann auch vielleicht von zu Hause noch Druck nach dem Motto, jammer mal nicht rum, ich erwarte von dir, dass du der zweite Cristiano wirst.
Ja, das gibt's immer mal wieder, ne? Also dass Eltern, gerade auch Väter, da sehr, sehr stark die eigenen Jungs irgendwie dahin drücken, dahin pushen, teilweise täglich hier beim Training dabei sind. Ja, solche Spieler habe ich halt auch gehabt. Ich sehe das natürlich sehr, 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 sehr kritisch, weil ich war natürlich genau der andere Typ. Bei mir waren es eher die Eltern, die gesagt haben, ja, willst du das wirklich machen? Ja, und ich habe gesagt, ja, ich habe da Bock drauf, ich will das machen, ich will dahin, ich will das Internat, ich will auf die Sportschule, so. Das war alles mein persönlicher Wunsch. Ja, also und dadurch war das eben auch mein Baby, meine Verantwortung. Und dann geht man damit eben anders um, als wenn du dahinter irgendwie einen Vater hast, der immer sagt, ja, du musst, du musst, du musst. So, und da ist das natürlich irgendwie tödlich für deine intrinsische Motivation einfach, ne? Also ich glaube, das kann sich dann einfach gar nicht in der Form entwickeln. Und gerade in solchen Phasen, wenn die dann eben mal, keine Ahnung, holst du dir auf einmal einen Kreuzbandriss in einer entscheidenden Zeit, ja, geht's in Übergang Jugendbereich in den Herrenbereich, so, wo du gucken musst, bei welchem Verein landest du, ja, wo kommst du unter? Und in der Phase hast du dann irgendwie so eine schwerwiegende Verletzung, kannst dich nicht zeigen. Ja, und da ist natürlich eigentlich wichtig, dass da eine Familie ist, die dich irgendwie auffängt und die dann sagt, Junge, ist kein Drama, es gibt immer noch eine andere Lösung, du kannst immer noch einen anderen Weg gehen, ja, mach eine Ausbildung, ja, meinetwegen, egal ob du es dann machst oder nicht, aber allein so diese Option, dass es da noch irgendwie einen anderen Weg gibt, so, der macht dich halt von diesem Druck irgendwie frei. Und wenn du dann natürlich Eltern hast, die dann eher sagen, ja, nee, dann musst du aber und wir machen die Reha und wir nehmen noch einen Privattrainer und keine Ahnung was. Ich glaube, das wird am Ende nicht funktionieren. Ja, und vielleicht gibt es immer noch Beispiele, wo es dann klappt. Aber ja, ich stelle mir das sehr, 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 sehr hart vor. Und ich glaube, dass das mental unheimlich schwierig ist. Und auch wenn ich dann so in so ein Innenleben einer Familie gucke, dann eine ganz, ganz problematische Beziehung zwischen Kindern und Eltern eben auch auslesen würde. Also ich würde keinem Elternteil dazu raten, dass in der Form die Karriere ihres Nachwuchses so zu pushen. Es muss immer noch Freiraum sein, es muss immer noch der eigene Wille da sein. Ja, und da, wenn der da ist, dann kann man immer unterstützen und sagen, okay, wenn du das möchtest, dann können wir dir auf jeden Fall helfen. Ja, aber es darf nicht, der erste Antrieb darf nicht von den Eltern kommen.
Würdest du sagen, dass neben dem Talent und der Willensstärke heutzutage vor allem im Fußball auch eine große Portion Glück dabei ist, dass du einfach die entscheidenden 2, 3 Jahre vielleicht gerade mal nicht verletzt bist, vielleicht an dem richtigen Tag die richtige Form hattest, von dem richtigen gesichtet zu werden? Schon, oder?
Definitiv. Ich sag immer, es ist ein Drittel Talent, ein Drittel ist Arbeit, ist und zur Arbeit gehört jetzt alles dazu, ne? Von Trainingsarbeit, von Fleiß, von auch irgendwie sich gegen Widerstände auflehnen, immer wieder aufraffen, ja, und dieses ganze mentale Mindset irgendwie mitbringen. Und ein Drittel Glück. Ein Drittel ist einfach auch Glück. Also du musst im richtigen Moment mal einen guten Wechsel machen, zu einer Mannschaft kommen, die gerade auf dem aufsteigenden Ast ist, zu einem Trainer kommen, von dem du noch was lernen kannst, der dich sieht, der dich pusht, der dich supportet, ja, und dann kannst du einen guten Weg nehmen. Also ein Drittel Talent, ein Drittel Arbeit, ein Drittel Glück. Mhm.
Wie war es für dich, wenn du, man sagt das so schnell, ne? Ja, der war mal Spieler, Profispieler, dann ist er Trainer geworden. Wie ist das für dich, dieser Perspektivwechsel? Wie hast du den wahrgenommen? Weil du hast ja eben auch mal geschildert, der Trainer und der Verein möchte natürlich möglichst schnell, dass der Spieler wieder fit wird. Das ist eine ganz andere Perspektive auf einen Spieler. Wie bist du selbst damit klargekommen?
Also ich habe ja nach meiner Spielerkarriere, war ich ja nochmal Funktionär, drei Jahre, also ein Jahr Sportvorstand beim HSV, zwei Jahre Nachwuchsleiter, also bin auch mal quasi hinter den Schreibtisch gewechselt, wenn man so will. Muss aber sagen, das war irgendwie gar nichts für mich. Also jetzt so vom Rasen weg, von dem, was ich kannte, vom Innenleben einer Kabine, dann hin zu einem, ja, sitzt du irgendwie drüber, sitzt mehr am Schreibtisch, bist mehr in irgendwelchen Meetings, bist mehr vor dem Mikrofon und so. Das mochte ich nicht unbedingt, deswegen bin ich nochmal wieder auf die Trainerschiene gegangen, weil ich das im Grunde ausleben kann, was ich gelernt habe, ne? Und aber es ist ein unglaublicher Unterschied. Ja, als Spieler hast du doch eine sehr eigene Wahrnehmung. Du siehst natürlich nicht nur dich, du siehst auch noch deine Kameraden so drumherum. Du siehst natürlich auch irgendwie den Trainer. Aber was so ein Trainer denkt, das weißt du dann erst, wenn du selber mal Trainer bist. Ja, und geil. Gibt's schon eine sehr, sehr unterschiedliche Sichtweise eben auf alles, ne? Und ich kenne unheimlich viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, die dann irgendwie Trainer geworden sind. Und wir sitzen dann zusammen und reden so über den Trainerjob und die sagen so, ja, ey, kann mich noch erinnern, da habe ich damals auf den Trainer, habe ich dann geschimpft, warum nimmt er mich jetzt raus oder warum spiele ich jetzt nicht und keine Ahnung was. Ja, und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich kann nicht verstehen. Ich sehe es jetzt genauso, ne? Und dann sage ich auch, ja, ich bin Gott sei Dank einer, ich war immer ganz gut selbst reflektiert, ich war auch immer sehr kritisch mit mir selber, ne? Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich komme jetzt und ich bin der Größte, irgendwie geht mal alle beiseite, sondern ich habe schon gesehen, wo meine Schwachstellen so sind. Ich habe schon versucht, mir da so einen kritischen Blick auf alles irgendwie zu behalten. Und mir hilft es jetzt in meinem Trainerdasein, sagen wir mal, jetzt, dass ich mich auch gut erinnern kann an meine Spielersicht. Und das hilft mir natürlich jetzt unheimlich, jetzt gerade auch jetzt im Bereich Individualtraining, was ich jetzt sehr, sehr verstärkt mache, aus der Sicht der Spieler irgendwie zu denken und da dann eben die Spieler selber eben auch aufmerksam zu machen auf, Junge, ne, ich bin jetzt hier, ich helfe dir bei deinen Themen, die du irgendwie hast. Ja, ich weiß, du spielst jetzt vielleicht gerade nicht oder du performst jetzt nicht so, dass der Trainer jetzt Hurra schreit oder so, aber was glaubst du denn, warum ist das so? Ne? Und da auch mal wieder die Jungs mal dann zu bringen, nicht einfach so zu sagen, ja, der Trainer ist scheiße, sondern was kann ich eigentlich machen, jeden Tag, um mich zu verbessern, um mich und mein Spiel einfach zu verbessern und da einfach wieder mehr ins Rampenlicht zu rücken. Ja, und da hilft mir das unheimlich, dass ich eben genau weiß, wie Spieler ticken und mittlerweile auch weiß, wie Trainer ticken und das ist natürlich ein immenser Mehrwert.
Man ist auch ein Stück weit mehr Mentor fast, ne, glaube ich, als Trainer, ne?
Ja, ich bin ja jetzt Individualtrainer beim HSV. Also ich kümmere mich stark mit einem Kollegen zusammen um das Schultraining, was wir in unserer Partnerschule machen, aber auch um das Individualtraining, das entweder im Rahmen des Mannschaftstrainings stattfindet oder davor oder danach. Und da haben wir natürlich ein bisschen eine andere Rolle, als wenn du jetzt, was ich auch lange Jahre gemacht habe, eben Mannschaftstrainer bist. Ne? Als Mannschaftstrainer habe ich erstmal die Verantwortung für die Mannschaft. Und dann muss ich gucken, dass ich für die Mannschaft das maximale Ergebnis irgendwie rausziehe. Ja, versuche natürlich trotzdem jeden einzelnen Spieler besser zu machen, weil das am Ende wieder aufs Mannschaftskonto einzahlt. So, als Individualtrainer schaue ich natürlich, okay, da habe ich einen Spieler, der spielt auf der und der Position, der bringt die und die Voraussetzungen mit, die und die Talente, die er hat. Wir nennen das quasi X-Faktoren. Ja, also ein X-Faktor, so, sozusagen seine Art Waffe, die er mitbringt. Und dann gibt's halt Entwicklungsfelder. Ja, da muss er eben dazulernen und so. Und in allen Bereichen versuche ich ihm zu helfen. Aber ich versuche ihn auch mitzunehmen. Ja, um zu sagen, okay, pass auf, das und das müssen wir machen, weil das wirst du auf deiner Position brauchen oder das ist mir aufgefallen. Ja, aber darüber hinaus gibt es noch Bereiche. Was glaubst du, ja, was willst du verbessern? Weil du merkst es ja im Spiel selber. Ja, was willst du da einfach noch ausbauen? Ne? Und da kann ich natürlich viel individueller im Zwiegespräch mit dem Spieler dann irgendwie auf so Sachen eingehen. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals so einen Trainer wie mich gehabt. Das ist heutzutage schon ein riesen Vorteil. Also ich wäre mit Sicherheit noch viel, viel besser geworden und hätte noch mehr aus meinen Talenten.
Bastian, irgendwann sind Zeitreisen möglich, dann geht das.
Sind übrigens wunderbare Parallelen, finde ich, zu einem Business und auch zu unserer Art zu arbeiten, auch wenn wir jetzt nicht so häufig mit Profisportlern zu tun haben. Dieses sich jeden Tag immer wieder zu mobilisieren, sich zu verbessern. Egal, ob es jetzt im Profisportkontext ist, in einem Firmenkontext, aber auch wie im Personal Training zum Beispiel den Leuten vermitteln, wo gibt es Stellschrauben, die wir betätigen können, und lass uns lieber das tun, was du nicht so gut kannst, als das, was du so gut kannst schon. Denn das kennst du ja schon, ne? Deine Festplatte, deinen Körper immer wieder leicht ärgern, reizen, damit du vorankommst. Das ist eine schöne Verbindung zwischen allen.
Ist auch super spannend, ne, finde ich, mal in die Welt einzutauchen von Bastian. Also da ein bisschen, deswegen auch so toll, dass du ein bisschen erzählst, weil das ist ja das, was man nicht so mitkriegt, was so alles hinter den Kulissen passiert, was so Personen beschäftigt wie dich, die daherkommen und dann jetzt noch irgendwo engagiert sind. Sehr spannend. Super, super spannende Infos.
Ja, ich hab noch eine interessante Frage, Basti. Ich habe das ja selbst erlebt, als ich im Stadion damals war, als du gespielt hast, und es ist ja schon so, dass man im Profisport sagt, die Zeit, in der du als Profi aktiv bist, und du hast das sogar in einem Stadion erlebt, zum Teil mit Sicherheit, als ihr Champions League gespielt habt, mehr als 50.000 Menschen im Stadion, und dann wird dein Name gerufen und so weiter. Wir wissen, das ist eine große Dopaminausschüttung. Die Athleten, die da unterwegs sind, das kennen auch Radsportler, das kennen Triathleten, die kriegen ihren Beifall, die sind hochgelobt, das macht was mit denen über einige Jahre. Und das war sogar noch zu der Zeit, wo beim HSV sogar noch die Jahre hinten in der Kurve standen, wo sie noch nie abgestiegen waren. Kann ich mich erinnern. Die gibt's ja nicht mehr, ne, die Uhr. Was hat das mit dir gemacht? Man sagt ja bei einigen Profis, die dann aufhören und diesen Dopaminschub nicht mehr haben, dass die fast in so eine depressiven Phasen rutschen können oder sogar in so eine hormonellen Probleme, Wechseljahre. Und
jetzt wird's sehr interessant.
Ja, dass du tatsächlich wie so Wechseljahre-Themen hast, dass du an dir zweifelst und so weiter. Hat das was mit dir gemacht oder hast du da recht schnell die Kurve gekriegt?
Nee, das hat auch was mit mir gemacht. Ich habe nur eine Weile gebraucht, um das zu verstehen und da die Zusammenhänge zu verstehen, weil ich habe natürlich bin natürlich ganz schnell von meiner Spielerkarriere auf diesen Sportvorstandposten irgendwie gerückt. Also hatte da gleich auch wieder anderen Stress, anderen Alltag und deswegen auch weniger Zeit gehabt, um mich da so zu reflektieren. Und um mir halt über einige Sachen irgendwie bewusst zu werden. Und die Gelegenheit, da hatte ich im Grunde erst so 3 Jahre nach meiner Karriere so wirklich richtig. Mhm. Ja, also diese ganze Funktionärstätigkeit, die ging so ineinander über. Und es war eigentlich immer täglicher Stress und nicht unbedingt immer negativer Stress. Es gab auch durchaus positiven. Aber erst danach bin ich mir über so manche Zusammenhänge erst richtig klar geworden, weil ich habe gerade in diesen 3 Jahren eben auch Phasen erlebt, die schon so, ich würde sagen, schon in Richtung Depression hätten gehen können. Also schon irgendwie dunklere Tage, wo es mir schwer gefallen ist, eben aus dem Bett zu kommen, wo es mir schwer gefallen ist, ins Büro zu fahren, weil ich auch den Job nicht so mochte, den ich gemacht habe. Aber eben auch, weil du kein für dich irgendwie schwer so ein Feedback irgendwie rausziehst. Also was habe ich heute gut gemacht? Wenn ich beim Training gut trainiert habe, so, da kann ich das ganz gut selber reflektieren. Das checkt man schon. Wenn ich gut gespielt habe, sowieso. Da kriegt man halt direktes positives Feedback. So plötzlich bin ich in einem Job, da kriege ich gar kein Feedback mehr, höchstens negatives. ja, und trage aber trotzdem irgendwie eine hohe Verantwortung. So, damit klarzukommen war eine Schwierigkeit, aber eben auch im Nachgang habe ich es erst verstanden, mit dem der Körper kriegt viel weniger Bewegung, viel weniger Sport, muss natürlich dann zwangsläufig auch weniger an seine Grenzen gehen, klar. Aber auch das, dieses Thema weniger Bewegung, andere mentale Belastung, keine große Dopaminausschüttung mehr am Wochenende, ja, hat mich schon in so eine Phase gebracht, wo ich nachher froh war, aus diesem Job raus zu sein. Ja, und ich habe dann auch, nach den 3 Jahren, habe ich auch eine Woche, es war nur eine Woche, so eine Art Kur gemacht, so auf eigenes Betreiben hin. Habe mich auch mit Sachen wie Meditation und so weiter beschäftigt, ohne dass ich das jetzt noch heute mache. Aber da habe ich eigentlich so erstmal gemerkt, wie wichtig eigentlich so Bewegung und Sport allein für so ein Wohlbefinden für einen Menschen wie mich ist oder vielleicht für Menschen generell, die aber zu wenig davon eigentlich im Grunde in unseren Alltag integrieren. Und ich habe dann danach auch angefangen, wirklich regelmäßig Sport zu machen, ziehe das bis heute durch. Da bin ich auch ganz froh drüber. Also die letzten 10 Jahre war ich zumindest immer 3-mal die Woche habe ich irgendwie Sport gemacht. Ja, im Zweifel eher mehr. Und das hat mir unheimlich aus so schwierigen Phasen eben auch rausgeholfen. Und das ist halt schon ein großer Unterschied, ne? Also als Spieler wirst du im Grunde dafür bezahlt, Sport machen zu dürfen. Ja, so klar musst du an deine Belastungsgrenzen gehen, keine Frage. Da sind auch unheimlich viele harte Tage irgendwie dabei, aber du bist ein junger Mensch. Ja, dein Körper wird im Grunde ausgebildet, der wird trainiert, du wirst dafür gut bezahlt, du kriegst dafür im Zweifel, wenn es gut läuft, kriegst du positives Feedback, du wirst unheimlich beachtet, du hast einen immensen Status. So, und dann von diesem Level an Bewegung, an Status, eben so langsam peu à peu so runterzufallen, das macht was mit dir. Und ich kenne viele Spieler, die danach in eine Art Depression gefallen sind, wo Ehen dann auch zerbrochen sind. Also es hatte richtig private Konsequenzen, weil die nicht mehr mit sich klargekommen sind, weil die keine Aufgabe mehr hatten. Wenn plötzlich keiner mehr da ist, der sagt, du musst, heute ist Training, heute ist 2-mal Training, dann ist Spiel am Wochenende, sondern auf einmal bist du auf der positiven Seite, bist du frei in dem, was du tust. Also du kannst mit deinem Leben jetzt machen, wozu du Lust hast. Auf der anderen Seite, du kanntest es gar nicht anders. Hm. Es war immer Fußball, es war immer Training, es war immer Spiel. Ja, und das hatte einfach so einen hohen Stellenwert in deinem Leben. Und da diese Säule bricht auf einmal weg. Und dann musst du gut gesettelt sein, musst du dir im Laufe deiner Karriere schon Gedanken gemacht haben, was mache ich eben danach, um halt nicht in dieses brutale Loch zu fallen.
Ja, würdest du sagen, dass das hatten wir heute witzigerweise auch schon mal, dass damals war das so, dass diese Psychologen, Sportpsychologen, das war noch ein bisschen verpönt, ja. Aber ich gehe doch nicht zum Psychologen, ja, weil ich hier ein bisschen Thema. Würdest du das heutzutage jungen Athleten empfehlen, wenn die in so ein Loch fallen, dass sie das aufarbeiten sollten?
Also spätestens dann. Wenn sie ins Loch fallen, ist es eigentlich schon zu spät. Ich würde denen schon empfehlen, da früher mal, man muss es nicht unbedingt regelmäßig machen, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber schon auch mal den Weg zu einem Sportpsychologen dann irgendwann im Laufe der Karriere mal zu suchen, weil es geht ja nicht immer nur darum, irgendwelche Probleme aufzuarbeiten, sondern es geht ja auch darum, auch in dem Bereich, im mentalen Bereich, im psychologischen Bereich an dir zu arbeiten und auch da Möglichkeiten zu finden, um dein Talent, das du eben auch im Bereich Kopf hast, und das vielleicht das größte Talent brauchst du vielleicht im Bereich Kopf, oder was heißt vielleicht, brauchst du ganz sicher, um das eben auch zu trainieren und eben auch auszubilden und es nicht brach liegen zu lassen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und auch da sage ich, hat sich viel getan seit meiner Zeit im Bereich Sportpsychologie, aber ich finde immer noch nicht genug. Also da geht auch immer noch mehr. Das ist eigentlich der letzte, also es gibt viele Bereiche, in denen man natürlich besser werden kann und wir wären auch permanent besser, aber das ist noch ein Bereich, da kann man noch die krassesten Entwicklungsschritte machen.
Doch.
Also ich finde es super spannend. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitermachen. Aber ich kenne, glaube ich, deinen Terminkalender so halbwegs. Der ist wahrscheinlich gut gefüllt, lieber Bastian. Von daher finde ich es ganz klasse, dass du bei uns zu Gast warst und uns ein bisschen reinschauen lassen hast, auch authentisch und ehrlich. Das finde ich sowieso immer super, dass man da nicht irgendwie sagt, naja, mal beim Profifußball muss man immer aufpassen, worüber man redet. Nee, ich finde es gut, dass man auch Dinge anspricht, die vielleicht für die Zukunft auch wichtig sind. Eben junge Spieler, die möglicherweise eine große Profikarriere vor sich haben, die einen Rückschlag erleben und danach nicht alleine da stehen sollten, weil sie sonst zerbrechen und das Umfeld passt und sich gleichzeitig auch vielleicht zu überlegen, ich brauche immer einen Plan B, falls es dann doch nicht klappt. Finde ich super, dass wir das an der Stelle auch mal beleuchten. Und ja, sensationelle Karriere, sensationeller Werdegang und sensationeller Gast in diesem Podcast, kann man nicht anders sagen.
War total schön, auch dich mal wiederzusehen endlich, ja. Und tatsächlich hattest du mir auch gesagt, dass du Vorträge hältst mittlerweile und das war jetzt auch, finde ich, schön zu hören. Also man hört dir total gerne zu. Also das packen wir auch nochmal in die Shownotes, wer mal von dir hören will, von deiner Karriere und deine Geschichten. Du hast ja was zu erzählen, definitiv. Und ich weiß, wir haben schon zusammen Ausbildungen gemacht. Du kennst dich auch sehr gut aus mit dem Körper, wenn Menschen Beschwerden haben oder irgendwas und haben auch Fragen an dich, können die auch gerne mal auf dich zukommen, mit Sicherheit. Und das machen wir, das packen wir da gerne mit rein. Ne?
So. Ja, und wenn du dann irgendwann Probleme mit dem Soleus hast, dann kannst du das mal eben bei Spotify eingeben, da findest du einen passenden Podcast dazu. Danke dir fürs Dabeisein und liebe Hörerinnen und Hörer, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut.
Du willst einen unserer Coaches buchen oder du bist selbst Trainerin oder Trainer und hast Interesse an unserem Geschäftsmodell? Dann findest du den Link zu allen wichtigen Infos in unseren Shownotes. Außerdem freuen wir uns über ein Like oder wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. An alle, die gesund bleiben wollen, mit dem Fit Team Podcast.